ZDF heute. Militär und Macht. Die Analyse.
Hi, ich bin Christopher Wehrmann. Schön, dass ihr dabei seid. Die russische Offensive im Donbass schreitet weiter voran. Die Frontlinie verläuft mittlerweile nur noch wenige Kilometer entfernt von der strategisch wichtigen Stadt Pokrowsk. Derweil scheint der ukrainische Vorstoß in der russischen Region Kursk nicht den erhofften Effekt zu haben. Darüber habe ich in dieser Folge mit Oberst Markus Reisner von der Theresianischen Militärakademie in Wiener Neustadt gesprochen. Er sagt, wenn Pokrowsk fällt, könnte das einen verheerenden Dominoeffekt für die ukrainische Verteidigung auslösen.
Ja, wir müssen uns in der Analyse wieder die drei Ebenen vor Augen halten. Dies ist die taktische Ebene, die operative und die strategische Ebene. Am Beginn dieses Beitrages werden wir vor allem über die taktische und operative Ebene sprechen. Sehen wir uns kurz an dazu, warum Pokrowsk diese Wichtigkeit hat. Pokrowsk ist tatsächlich ein wichtiger Versorgungsstützpunkt für die ukrainischen Streitkräfte, die bis vor kurzem vor allem in der ersten und zweiten Verteidigungslinie gekämpft haben. Es ist den Russen gelungen, aufgrund eines schwergewichtsmäßigen Ansatzes zentral im Donbass nicht nur die erste, sondern auch mittlerweile die zweite Linie fast zu durchbrechen. Man steht also von russischer Seite in den letzten Stellungen der zweiten Linie und dahinter liegt eigentlich schon Pokrowsk, das also gleichzeitig auch einen Stützpunkt der dritten Linie darstellt. Wenn es jetzt den russischen Streitkräften gelingen sollte, auch diese dritte Linie zu durchstoßen, also die Einnahme von Pokrowsk und darüber hinaus Andret in Richtung Westen, dann wäre dahinter nur mehr das offene Land bis zum Fluss Dnepr und es wäre ein derartiger Vorstoß, ein sogenannter operativer Durchbruch, genau das, was Russland faktisch intendiert hat. Ob es dazu kommt, das wird von den Kräften abhängen, die von beiden Seiten verfügbar gemacht werden. Wir sehen auf der einen Seite, dass die Ukraine Schwierigkeiten hat, neue Reserven in diesen Raum zu senden, um also diese Angriffe der Russen abzuhalten. Wir sehen aber auch, dass die Russen trotz ihrer Vorstöße keine weiteren Kräfte in der Tiefe haben, weitere Staffeln, die es möglich machen würden, einen zentralen Vorstoß durchzuführen.
Aber wenn es zu diesem Vorstoß, zu diesem Durchbruch, von dem Sie gerade gesprochen haben, käme von Seiten der Russen, was hätte das zur Folge?
Ja, das kann im schlimmsten Fall zu einem Art Dominoeffekt führen. Das heißt, wenn also die Front an einer Stelle nachgibt, dann kann man das faktisch wie einen Dammbruch darstellen. Und dieser Dammbruch, dieses Durchstoßen der russischen Kräfte reißt dann die anderen ukrainischen Verteidigungsstellungen mit. Zurzeit sehen wir, dass die Russen tatsächlich eine sogenannte operative Pause eingelegt haben. Das heißt, die versuchen diesen Vorstoß an ihren Flanken, also quasi in Richtung des Vorstoßes gesehen, nördlich und südlich abzusichern, um dann quasi weiter anzutreten.
Fragen unserer User und Userinnen natürlich wie immer gerne an uns, entweder per Mail oder über Social Media. Wir freuen uns immer über alle möglichen Anregungen, weil das ist natürlich ein komplexes Thema. Da gibt es viel zu fragen, viel zu verstehen. Und haltet euch da nicht zurück. Gerne her damit. Wir machen kurz weiter mit der russischen Armee. Die ist offenbar insgesamt, muss man ja sagen, weiter auf dem Vormarsch. Nach Berechnungen der Nachrichtenagentur AFP ist sie in der Ukraine zuletzt so stark vorgerückt wie seit Oktober 2022 nicht mehr. Also demnach brachte die russische Armee im vergangenen Monat in der Ukraine 477 Quadratkilometer unter ihre Kontrolle, vor allem östlich von Pokrowsk. Wir schauen noch mal gemeinsam auf die Karte zu diesem Frontabschnitt. Was passiert dort gerade? Wieso ist es den Russen möglich, da so durchzumarschieren?
Ja, dazu muss man sich das Kräfteverhältnis ansehen. Und wir sehen, dass nach 925 Tagen Krieg das russische Kräftedispositiv massiv zugenommen hat. Ich zitiere hier an dieser Stelle eine Aussage des ukrainischen Generalstabschefs, General Sryske, der also gesagt hat vor kurzem, dass bis Ende des Jahres die russische Seite knapp 690.000 Mann verfügbar haben wird. Das ist fast das Dreifache von dem, mit dem die Russen damals einmarschiert sind. Diese über 600.000 Mann zurzeit haben sie in sogenannte operative Manövergruppen gegliedert. Und hier sehen wir an der Donbass-Front alleine sechs Gruppierungen, die so Richtung Westen angreifen. Im Zentralraum des Donbass, also genau dort, wo diese Kämpfe jetzt bei Pokrowsk stattfinden, sind es drei Gruppierungen. Es ist die Gruppierung Wostok, Jug und also Center. Und diese drei Gruppierungen, eng zusammengefasst mit insgesamt ca. 150.000 Mann, drücken hier Richtung Westen. Das Dilemma für die Ukraine besteht, sie muss also mehrere Fronten bewirtschaften. Einerseits diese lange Front quasi im Donbass, die im Süden beginnt, bis hinauf nach Kupiansk, aber dann auch diese beiden Fronten, einmal Kharkiv, die Front, die von den Russen eröffnet worden ist, aber nun auch Kursk, jene Front, die vor kurzem von den Ukrainern eröffnet worden ist. Und das bindet natürlich massiv Ressourcen. Und Russland hat stetig quasi den Regeln der Grammatik des Abnutzungskrieges folgend neue Kräfte herangeführt, nicht nur Soldaten, Ausrüstung, Munition, Gerät. Mhm. Und das hat dazu geführt, dass schlussendlich jetzt im Sommer das Momentum langsam zugunsten sich der Russen verschoben hat.
Verstehe. In die gleiche Richtung fragt uns auch King Karl, hat die Ukraine denn überhaupt mittelfristig die Kapazitäten, eine Offensive abseits von Kursk zu starten? Und in welchem Verhältnis steht der Einmarsch in diesem Gebiet zu den Gebietsverlusten aktuell aus Sicht der Ukraine?
Dazu müssen wir uns wieder die Strategie der Ukraine ansehen. Und die Strategie der Ukraine nach der gescheiterten Sommeroffensive letztes Jahr war es eigentlich, dieses Jahr in der Defensive zu bleiben und erst nächstes Jahr wieder in die Offensive zu gehen. Sie hat mit der Kursker Offensive tatsächlich diese Strategie durchbrochen und hat also hier kostbare Kräfte eingesetzt in der Hoffnung, hier einen entscheidenden Unterschied zu machen. Das ist aber nur zum Teil gelungen. Man kann davon ausgehen, das tatsächliche Ziel dieser Offensive war unter anderem sicher der Versuch, das Atomkraftwerk in Kursk in Besitz zu nehmen. Das wäre tatsächlich ein Faustpfand gewesen, den die Ukraine hier faktisch einsetzen hätte können. Das ist nicht gelungen und man ist nun zwar signifikant von ukrainischem Territorium auf russisches übergetreten und kann auch dieses Gelände zurzeit halten. Aber das Gelände hat jetzt faktisch keinen unmittelbaren militärischen Wert, außer dass es russisches Territorium ist. Das Dilemma auf der anderen Seite besteht, dass diese Aktion auch die Absicht gehabt hätte, wie ein Köder zu dienen. Das heißt, die Russen zu zwingen, faktisch aus dem Raum Donbass Kräfte in den Raum Kursk zu verlegen. Das sehen wir aber nicht. Die Russen haben diesen Köder nicht geschluckt und versuchen quasi weiter, ihr Ziel der jetzigen russischen Sommeroffensive, wir befinden uns in der Phase 7 des Krieges, dieses Ziel der russischen Sommeroffensive ist zumindest das weitere Vorstoßen und das Einnehmen der beiden Oblasten Donetsk und Luhansk weiter zu verfolgen und auch tatsächlich zu verwirklichen.
Ja, Sie haben es angesprochen, auch in der Region südlich von Donetsk, da drücken Putins Truppen wieder verstärkt auf den Ort Wuledar, den haben wir vorhin auch schon mal in der Karte gesehen. Welche Bedeutung hat dieser Ort und wie ist die Lage dort zu bewerten aktuell?
Ja, wenn wir uns zurückerinnern, vor einigen Monaten war es noch so, dass die russischen Streitkräfte dort verlustreiche Angriffe durchgeführt haben. Damals war der Versuch der Russen, quasi die Ukraine zu zwingen, ihre Reserve einzusetzen, damit es eben nicht zur Sommeroffensive dann in weiterer Folge gekommen ist. Die Sommeroffensive hat trotzdem stattgefunden und wir wissen, dass sie in weiterer Folge als gescheitert zu bezeichnen war. Was wir jetzt sehen, ist, dass dieser Vorstoß bei Pokrowsk, es gibt also quasi hier einen Frontvorstoß, einen Frontbogen, der quasi in das ukrainische Territorium weiter hineinreicht, abzusichern ist. Darum sehen wir, dass die Russen zwar zentral eine sogenannte operative Pause durchführen, aber südlich und nördlich davon weiter vorrücken. Sie versuchen das, indem sie mit kleinen Zangenbewegungen weitere Ortschaften in Besitz nehmen und damit die ukrainischen Soldaten zwingen, faktisch zurückzugehen, denn diese wollen natürlich nicht eingeschlossen werden. Und bei Wuledar ist es so, dass es also hier gelungen ist, durch diese Zangenbewegung faktisch die Russen so weit in eine positive Situation für sich zu bringen, dass die Ukrainer gezwungen sind, langsam zurückzugehen. Ähnliches kündigt sich auch an nordostwärts von Pokrowsk bei der Ortschaft namens Toretsk, wo also die Russen genau dasselbe versuchen. Und das Ziel ist es hier, gleichmäßig Richtung Westen vorzustoßen.
Für wie realistisch halten Sie denn eine komplette Einnahme der Oblast Donetsk durch die russischen Truppen? Die Grenzen liegen ja nun nicht allzu weit westlich von Pokrowsk entfernt.
Also aus der jetzigen Sicht, wenn es den Ukrainern nicht gelingt, signifikante Reserven heranzuführen, die tatsächlich den russischen Vorstoß nicht nur in Pokrowsk, sondern nordostwärts und südostwärts davon abriegeln, ist es wahrscheinlich, dass wir einen Kulminationspunkt sehen in der russischen Sommeroffensive. Und aus russischer Sicht wäre das der Versuch, tatsächlich beide Oblasten, Luhansk, hier fehlen nur wenige Quadratkilometer noch und das andere ist natürlich faktisch Donetsk in Besitz zu nehmen. Ob es den Russen dann weiter gelingen wird, vorzustoßen, das hängt natürlich von den verfügbaren Kräften ab und da muss man ganz klar sagen, dass auch die russische Seite trotz der steten Zunahme ihrer Kräfte abgenützt ist faktisch. Es gibt also nicht in der Tiefe gut ausgeruhte, neu verfügbare Staffeln, die man schnell heranführt. Wir sehen also auch hier, dass die Russen unter dem Abnutzungskrieg leiden. Aber in diesem Kampf der Ressourcen ist es im Moment so, trotz der Offensive der Ukraine in Kursk, dass Russland nach wie vor stetig sein Ziel verfolgt und damit auch Erfolg hat.
Hermit fragt uns über YouTube, viele russische Militärblogger finden es verdächtig, dass Russland so tief in diese eine Richtung vordringen konnte und die Ukraine darauf nicht reagiert. Verdächtig, also als sei das quasi der Plan der Ukrainer. Teilen Sie diese Einschätzung?
Nun, ein derartiges Gefecht, eine derartige ein derartiges Vorgehen an der Front ist natürlich einer enormen Dynamik unterlaufen. Man kann also hier erst in der Nachschau tatsächlich erklären, warum die Ereignisse so gelaufen sind, wie sie gelaufen sind. Wir wissen auch, dass faktisch das initiale Momentum der Russen dadurch gewonnen worden ist, dass die Ukraine bei dem Wechsel einer Brigade faktisch einen Moment der Unaufmerksamkeit hatte und die Russen das ausgenutzt haben und es den Ukrainern bis jetzt nicht gelungen ist, dieses damals entstandene Momentum der Russen zu stoppen. Aber wie Sie richtig sagen, die Russen haben natürlich auf dieses offensivüberraschenden Vorstoßes sehr viel Raum gewonnen. Und es besteht natürlich die Sorge auf russischer Seite, dass jetzt quasi dieser weite Vorstoß die Ukrainer möglicherweise mit Reserven dazu verleiten könnte, ihnen in die sogenannten Flanken zu stoßen, also von Norden oder Süden. Und das möchte man vermeiden. Darum dieser gleichzeitige Ansatz nordostwärts von Pokrowsk und auch südostwärts von Pokrowsk, also im Raum Ugledar, um eben genau diese Gefahr auszuschließen und die Ukrainer langsam Richtung Westen weiter zurückzudrängen.
Von der Front im Süden der Ukraine, da bekommen wir diese Bilder teilweise recht drastisch. Dort setzen die Ukrainer Drohnen gegen russische Stellungen ein, die wie Flammenwerfer funktionieren. Können Sie uns dazu ein bisschen was erzählen, warum und mit welchem Erfolg werden solche Mittel eingesetzt?
Ja, das ist das, was wir in diesem Krieg die ganze Zeit sehen. Wir sehen auf der einen Seite Elemente einer Kriegsführung, die wir eigentlich als vergangen betrachtet haben. Also denken Sie daran, Widerstellungskrieg im Ersten Weltkrieg, Schützengräben, massives Artilleriefeuer. Das ist das eine Momentum. Wir sehen aber auf der anderen Seite auch alle Möglichkeiten der modernen Kriegsführung. Also viel, was man erst in der Theorie voraussagen musste und dann tatsächlich eingetreten ist, bis man realisiert hat, was also hier tatsächlich zustande kommt. Und ein Beispiel sind diese fliegenden Flammenwerfer, das kann man genauso nennen. Hier versucht die ukrainische Seite faktisch nicht unmittelbar die Schützengräben und die Soldaten zu treffen, sondern vor allem das bewaldete Gebiet, um diese unmittelbaren Stellungen und dadurch Brände entstehen zu lassen. Sie sehen ja sogar im Video, wie die Drohne faktisch den Wald entzündet. Mhm. Damit können die russischen Soldaten diese Stellungen natürlich nicht halten und müssen sich faktisch absetzen. Aber auch hier sehen wir die Adaption einer Drohne in einer Art und Weise, wie sie also quasi die Kriegsführung möglicherweise beeinflussen kann. Und das ist also ein Beispiel von vielen, die wir sehen. Denken Sie nur an diese First-Person-View-Drohnen, die eingesetzt werden, die um billiges Geld faktisch einen teuren Panzer zerstören können.
Tja, da sind offenbar der Kreativität keine Grenzen gesetzt, muss man leider sagen. Die Ukraine ihrerseits kontrolliert inzwischen rund 1000 Quadratkilometer russisches Gebiet in der Region Kursk. Aber die Frage ist natürlich, wie viel bringt ihr letztlich dieser Geländegewinn? Russlands Präsident Putin jedenfalls, der gibt sich relativ gelassen, was dieses Thema angeht. Hören wir mal kurz rein.
Das Ziel des Feindes war es, uns nervös zu machen, Aufsehen zu erregen, Truppen von einem Gebiet in ein anderes zu verlegen und unsere Offensive in Schlüsselgebieten zu stoppen, vor allem im Donbass, dessen Befreiung unser Hauptziel ist. Hat das funktioniert oder nicht? Nein, der Feind hatte keinen Erfolg.
Tja, der Feind hatte keinen Erfolg. Putin strahlte eine gewisse Zuversicht aus. Nochmal Ihre Einschätzung dazu. Hat er Grund zu dieser Zuversicht und wie entwickelt sich die Lage in Kursk?
Ja, hier muss man also klar sagen, dass das, was die Ukraine hier versucht hat, kann man als Befreiungsschlag bezeichnen. Und was meine ich damit? Man hat also versucht, quasi den Kulminationspunkt der russischen Sommeroffensive zu durchbrechen, indem man selbst in die Initiative gegangen ist. Und das war der Versuch des Vorstoßes bei Kursk. Man hat also hier die Russen getäuscht, man hat Kräfte bereitgestellt und hat dann dem Faktor Überraschung folgend das Momentum gewonnen und ist über die Grenze hinweg angetreten und hat in sehr kurzer Zeit signifikanten Raum in Besitz genommen. Aber es ist also nicht gelungen, so weit vorzustoßen, dass man zum Beispiel signifikante Geländeabschnitte oder Objekte wie das Atomkraftwerk in Besitz nehmen hätte können. Und es war so nicht schnell genug, dass es nicht den Russen gelungen wäre, obwohl sie eigentlich dort kaum Kräfte hatten, quasi entsprechende Kräfte zum Abriegeln heranzuführen. Und das haben die Russen gemacht faktisch. Sie haben also hier die ukrainischen Kräfte mittlerweile faktisch eingeschlossen. Die Ukrainer versuchen noch weiter, ihren Raum, den sie in Besitz genommen haben, Richtung Westen auszuweiten. Aber was tun die Russen jetzt? Sie nützen den Faktor der Luftüberlegenheit, den sie hier haben. Das heißt, sie klären diesen Raum jetzt auf, erkennen dort Ziele. Das sind oft kleine Gruppen von ukrainischen Soldaten, auch zum Teil schweres Gerät. Und das wird also dann dazu vorgesehen, dass es bombardiert wird, einerseits durch Gleitbomben, aber auch durch den Einsatz von Iskander-Raketen. Und das ist genau das Dilemma, denn die Ukraine muss sich also quasi faktisch hier zur Wehr setzen. Das heißt, sie braucht auf der einen Seite entsprechende Fliegerabwehr der kurzen oder mittleren Reichweite oder es wäre notwendig, zum Beispiel F-16 einzusetzen, um zumindest regional die Luftüberlegenheit zu gewinnen, damit es nicht zu diesem Abnutzungseffekt kommt, den Russland jetzt durchführt. Und wir sehen leider, was wir in den letzten über 900 Tagen immer wieder gesehen haben, Russland setzt hier einfach auf die Abnutzungskarte. Man hat also den Gegner faktisch isoliert, wie auf dem Präsentierteller, und versucht, ihn langsam zu zerschlagen. Das kann Wochen oder Monate dauern, aber irgendwann kommt es zu einem Ende. Denken Sie nur an den Vorstoß der Ukrainer im Süden bei Krinki, dieser Brückenkopf im Raum Cherson. Auch hier konnten die Ukrainer zwar diesen Raum lange halten, aber schlussendlich ist es den Russen gelungen, die Ukrainer so abzunützen, dass sie zurückgehen mussten.
Herr Reisner, das waren viele Informationen. Wir gönnen Ihnen eine kurze Pause. Das war jetzt das, was Sie die taktisch-operative Ebene nennen. Wir sprechen gleich noch über die strategische Ebene mit Ihnen. Aber vorher sprechen wir vor allem noch mit unserem Kollegen Henna Hebestreit. Der ist uns nämlich zugeschaltet aus Kiew. Hallo Henna, du hast es mitgehört. Die Kursk-Offensive, die hatte den Menschen in der Ukraine ja wieder neue Hoffnung gegeben, kann man so sagen, denke ich. Wie du und unsere anderen Korrespondenten aber in den letzten Wochen berichtet haben, gibt es jetzt wieder eben seit einigen Tagen doch zumindest heftige russische Luftangriffe, nicht nur an der Front, auch im Hinterland. Wie wirkt sich das jetzt wiederum auf die Moral der Ukrainerinnen und Ukrainer aus?
Das ist eine ganz neue, ich mache hier nicht von Qualität reden, aber eine ganz neue Erfahrung, die man hier macht, selbst in Städten, die bislang lange verschont geblieben sind von schlimmen Angriffen wie Lviv-Lemberg. Im Westen, nahe der polnischen Grenze, hat es ja in der Nacht zu gestern erhebliche Angriffe gegeben mit 7 Toten, darunter auch diverse, auch 2 Kinder. Und das hat diverse Häuser in Mitleidenschaft gezogen, die Eisenbahn empfindlich gestört. Das sind neue Schläge, und hier hatten wir auch heute Nacht 9 Stunden lang Alarm in Kiew, weil diverse Drohnen hier im Luftraum über Kiew unterwegs waren. Da ist zwar nichts passiert, aber die Leute sind so nervös, dass sie in großer Anzahl in den U-Bahn-Schächten stundenlang verbracht haben. Und am nächsten Morgen, also jetzt heute früh, war das Chaos entsprechend groß, weil bei Luftalarm fahren keine Züge, keine Busse über die Brücken in den östlichen Teil der Stadt. Und da ist ein riesiges Verkehrschaos dann im Berufsverkehr ausgebrochen. Also man merkt das schon. Und wenn wir die Angriffe von der vergangenen Woche noch dazu zählen, die im Wesentlichen auch die Infrastruktur getroffen haben, die Energieversorgung, die Stromversorgung, ist wirklich eine prekäre Situation. Das merkt man jetzt im Sommer noch nicht so stark. Es ist vergleichsweise lange hell, es ist warm. Aber wer hier in diesen Hochhäusern wohnt, dann oft kein Strom da ist, der muss halt wirklich dann Trepp auf Trepp ablaufen, und das ist mühsam. Und wenn es dann im Winter, wir haben das vor 2 Jahren erlebt, da haben die Temperaturen in den Häusern, die wir damals in Cherson besucht haben, lagen bei 2 oder 3 Grad, und das ist auf die Dauer nicht gesund, und das zermürbt die Menschen natürlich auch.
Wir werden auch gleich mit Herrn Reisner nochmal über die Bedeutung sprechen der Angriffe auf die zivile Infrastruktur. Kommen vielleicht gerade nochmal zum politischen Geschehen im Augenblick in der Ukraine. Zelensky hat sein Kabinett umgebildet, unter anderem den bisherigen Vizeaußenminister zum neuen Minister gemacht. Andriy Sibiga heißt der Mann. Was steckt hinter dieser Rochade? Es gab noch andere Personalentscheidungen. Was bezweckt Zelensky damit?
Also den stellvertretenden Leiter des Präsidialamtes hat er zum Außenminister gemacht. Der bis gestern oder bis heute Morgen amtierende Außenminister Kuleba hat sein Amt zur Verfügung gestellt und wird jetzt für einen Botschafterposten bei der NATO oder bei der EU in Brüssel gehandelt. Insgesamt ist man hier sehr erstaunt, welche großen Wellen das im Ausland schlägt. Denn hier spricht man davon, dass das Personal eigentlich nicht aus Neulingen besteht. Die kamen alle aus der jetzigen Machtstruktur und wurden im Wesentlichen auf neue Posten verteilt. Ich würde dahingehend sagen, dass Zelensky versucht, frischen Wind in die diversen Ministerien reinzubringen. Zum Teil wurden auch Ministerien neu zugeschnitten. Die waren in Friedenszeiten geplant und zugeschnitten, und das hat sich jetzt in Kriegszeiten nicht bewährt. Aber wenn man das verändern will, muss der entsprechende Amtshaber zurücktreten, bevor ein neuer oder er selbst wieder antreten kann. Also das hat hier auch sehr viel technische Gründe. Und eins ist ganz klar, die Personaldecke in der Ukraine, in Kiew, rund um Präsident Zelensky ist dünn. Das heißt, wer da jetzt seinen Posten verloren haben mag, der bleibt natürlich weiterhin im politischen Geschäft. Siehe Kuleba, siehe einige andere. Also im Wesentlichen ist es, glaube ich, dass er ermattete, müde Minister, die es durchaus auch in der Ukraine gibt, auf andere Posten versetzt hat. Ob die Chemie zwischen ihm und Kuleba immer so gut gestimmt hat, mag man bezweifeln. Kuleba war ja auch immer so der feine Diplomat, der sich in diesen Drillichträgern rund um das Präsidialamt immer so ein bisschen abgehoben hat. Vielleicht hat er auch das äußere Erscheinungsbild so ein bisschen innere Distanz ausgedrückt.
Ja, ermattete Minister, das kann man sich allerdings gut vorstellen. Selenskyj selbst scheint noch nicht ermattet zu sein. Er soll morgen nach Deutschland kommen. Auf dem US-Militärstützpunkt in Ramstein trifft er sich mit Verbündeten. Auch ein Vier-Augen-Gespräch mit Bundeskanzler Scholz ist für morgen geplant. Das Ganze in Frankfurt am Main. Mit welchen Forderungen dürfte Selenskyj in diese Gespräche gehen? Was erhofft man sich davon in Kiew?
Also die körperliche Fitness des Präsidenten, wir haben ihn selber am Montag in einer Pressekonferenz in Saporischschja getroffen. Der macht einen guten Eindruck, der ist fit, der ist wach, der wirkt jetzt nicht platt und unter extremem Stress stehend. Was er vom Bundeskanzler will, das sind die alten Forderungen, Erlaubnis mit weitreichenden Waffen nach Russland reinzuschießen. Das Thema Taurus ist jetzt nicht wieder auf der Tagesordnung. Ich glaube, das hat man hier begriffen, dass es da aus Deutschland keine Zustimmung geben wird. Aber wer weiß. Und dann Luftabwehr. Da ist Deutschland ja schon einer der Musterlieferanten, der die Ukraine sehr stark unterstützt. Da geht es um Munition und all sowas. Das ist ein ganzer Katalog von Forderungen, der da kommt. Ich glaube, was uns die Beobachter hier gesagt haben, mit denen wir in den letzten Tagen gesprochen haben, geht es im Wesentlichen um den Strategiewechsel. Bislang ist der Westen dabei, die Ukraine durch den Krieg zu führen, aber sie nicht in die Lage zu versetzen, dass sie den Krieg gewinnt. Und das hören wir hier immer wieder, das sei ein Fehler, weil es früher oder später, so sagen das die Ukrainer, auf Europa zurückschlägt, wenn man jetzt nicht ganz klar die Ukrainer in eine Situation bringt, dass sie diesen Krieg für sich siegreich beenden können. Das ist das Ziel, das ist das, was sie haben wollen. Ob sie das aus Ramstein, aus Frankfurt oder woher auch immer mitbringen, bin ich nicht so wahnsinnig optimistisch. Wenn man sich die innenpolitische Lage in Deutschland, in den USA anguckt, bin ich skeptisch. Es gibt die baltischen Staaten, die befürworten das. Aber das muss man sehen. Hinzu kommt, dass die finanzielle Lage der Ukraine auch nicht besonders rosig ist. Man spürt mittlerweile die Lasten des Krieges. Und den Menschen geht hier auf die lange Sicht auch das Geld aus.
Und wir machen weiter mit Markus Reisner. Er ist Oberst beim österreichischen Bundesheer. Wir hatten anfangs ja schon der Sendung miteinander gesprochen. Herr Reisner, wir hatten gerade mit Herrn Hebestreit über die Luftangriffe der Russen, die sich gemehrt haben, wieder in den letzten Tagen gesprochen, auf die Ukraine, auch auf die zivile Infrastruktur. Welche strategische Bedeutung haben diese massiven Angriffe für Russland, für Putin?
Ja, mein Vorredner war hier bereits in wesentlichen Punkten völlig richtig liegend. Es ist einerseits natürlich ganz klar, dass Russland versucht, auf der strategischen Ebene auch diesen Abnutzungskrieg gegen die Ukraine mit all den Mitteln zu führen, die es zur Verfügung hat. Und das ist vor allem der Einsatz von Drohnen, Marschflugkörpern und Raketen gegen vor allem die kritische Infrastruktur der Ukraine. Jene kritische Infrastruktur, die einerseits notwendig ist, um die Bevölkerung versorgen zu können, gerade in Zeiten, wo es also strenge Witterungsbedingungen gibt wie im Winter, aber auch jene kritische Infrastruktur, die Ukraine braucht, um tatsächlich auch Rüstungsproduktion aufrechterhalten zu können. Und wenn wir genau hinblicken, dann sehen wir, dass wir alleine seit Beginn dieses Monats, also beginnend September, jede Nacht quasi faktisch Luftalarme hatten, jede Nacht quasi Drohnen und Raketen eingeschlagen sind. Und im August war es nicht besser, denken Sie vor allem an diesen schweren Luftangriff am 26. August. Wenn wir dann genau hinsehen auf die Abschussraten, die also hier erzielt werden, so erkennen wir, dass es zwar gelingt, den Ukrainern 75% der einfliegenden russischen Drohnen abzuschießen, aber eben nur knapp 25% der einfliegenden Raketen und Marschflugkörper. Und das bedeutet, dass die restlichen 75% mit Masse ihre Ziele treffen. Und im Ergebnis sehen wir genau das, wenn wir dann hören, dass es die Ukraine von den eigentlich gebrauchten 18 Gigawatt Stromversorgung für den Winter nur 9 Gigawatt zur Verfügung haben. Oder wenn wir sehen, dass bei der Ministerablöse vor allem jener Minister auch abgelöst worden ist, der faktisch hier die Verantwortung aus Sicht des Präsidenten trägt. Und die Situation ist natürlich prekär, denn über 900 Tage Krieg bedeuten, dass es jeden Tag dieser Abnutzungseffekt weitergeht und darum auch der zunehmende Ruf der Ukraine um Unterstützung. Und wenn Sie genau hinhören, sehen Sie genau der Ruf nach zusätzlicher Fliegerabwehr, nach den Möglichkeiten einer nachhaltigen Energieversorgung und so weiter und so fort.
Ja, auch der Ruf nach anderen Waffengattungen oder beziehungsweise überhaupt anderen Waffen steht im Raum. Die USA stehen Insidern zufolge kurz vor einer Vereinbarung über die Lieferung von Marschflugkörpern mit großer Reichweite an die Ukraine, die tief dann auch ins Innere wiederum Russlands reichen sollen. Bei diesen Waffen handelt es sich demnach um, ich muss das hier vorlesen, Joint Air-to-Surface Standoff Missiles, JASSM genannt, also um konventionelle Luft-Boden-Marschflugkörper mit einer mittleren bis großen Reichweite. Damit können dann auch die F-16 Kampfjets bestückt werden. Welche Rolle würde diese Lieferung spielen und wann könnte die überhaupt kommen?
Ja, es geht hier um die sogenannte AGM 158. Die gibt es also in drei Varianten und jede Variante hat eine entsprechende Reichweite, wobei die best- und frisch- und neu gebauteste Variante bis zu 1800 Kilometer Reichweite hätte. Mit ihnen könnte die Ukraine das machen, was sie die ganze Zeit einfordert. Sie könnte quasi die wichtigen auch Knotenpunkte der russischen Seite, Verkehrsknotenpunkte, Sie wissen, die russische Eisenbahn ist ein wesentlicher Treiber dieses Krieges aufgrund der Transporte der Truppen, angreifen. Sie könnte wichtige Führungs- und Kommandoposten angreifen, Bereitstellung russischer Truppen, die man erkannt hat, angreifen. Und das würde natürlich aus Sicht der Ukraine einen signifikanten Unterschied machen. Und das ist ja auch das, was damals schon mitgeschwungen hat in der Taurus-Diskussion oder was auch der Grund war, warum man damals die Scalp und Storm Shadow geliefert hat. Dieses Waffensystem ist relativ neu. Auch die Amerikaner haben also hier nicht viele Stück verfügbar. Man hat sie bereits quasi auch eingesetzt. Interessant ist an dieser Stelle, dass ja sehr große Zurückhaltung von den USA vorhanden ist hinsichtlich des Ausweitens der Reichweite von derartigen Waffen beim Einsatz in Russland selbst. Und es ist jetzt natürlich zu beobachten, ob das tatsächlich jetzt nur eine Maßnahme war, um die Ukraine faktisch im Informationsraum offen zu unterstützen oder ob dann tatsächlich Handlungen folgen, die es möglich machen, der Ukraine diese bis zu 1800 Kilometer tatsächlich auszunutzen und wie wird dann Russland faktisch auch darauf reagieren.
12 Birds fragt uns über YouTube, wären zusätzliche Systeme gerade in der Flugabwehr aus dem Westen überhaupt noch einsetzbar? Gibt es dafür in der Ukraine noch genug Personal, Logistik etc.? Wie würden Sie das beantworten?
Ja, man kann also Fliegerabwehr grundsätzlich in drei Ebenen teilen. Man hat also hohe Reichweite, zum Beispiel Patriot-System, mittlere Reichweite, die genannten IRIS-T, von denen jetzt Deutschland wieder einige liefert, oder auch quasi kurze Reichweite, das sind oft schultergestützte Systeme. Die Ukraine braucht vor allem Systeme der mittleren und hohen Reichweite, denn die strategischen Bomber Russlands müssen nicht in den Luftraum der Ukraine einfliegen, sondern sie können ihre Raketen- und Marschflugkörper aus dem russischen Luftraum abfeuern, so wie es auch die russischen Kampfflugzeuge machen können mit dem Einsatz der Gleitbomben. Wenn man die auch zugesagten Systeme zusammenrechnet, dann hat es im Prinzip zusammengefasst folgende Situation. Wir haben also bis zu 7 Patriot-Batterien faktisch für die Ukraine zugesagt oder im Einsatz und knapp 30 mittlere Systeme faktisch, also IRIS-T, NASAMS oder ähnliches. Wenn Sie diese Systeme jetzt hineinprojizieren in die Ukraine und sich bewusst machen, wie groß die Ukraine ist, das ist vielen von uns ja nicht bewusst, dann sehen Sie, dass das faktisch immer noch Lückenfüller sind. Das heißt, die Ukraine braucht hier wesentlich mehr. Und hier kommen wir zu dem Dilemma. Einerseits kann die Industrie nicht so schnell produzieren und andererseits sind auch die Arsenale der westlichen Staaten auch entsprechend leer. Das heißt, es ist kaum etwas da, was man noch liefern kann. Darum ja auch der Ruf in Europa, in den USA, die Produktion entsprechend zu erhöhen. Hier ist auch bemerkenswert, die USA hat natürlich signifikante Mengen, ist aber zurückhaltend und wie man ja erkennen kann, folgt die USA natürlich hier einer Strategie, der Ukraine das zu geben, was sie braucht, aber nicht zu viel, um also zu vermeiden, dass es zu einer Eskalation von russischer Seite kommt. Das kann man klar so auch sagen und nicht mehr leugnen. Das heißt, die Forderung der Ukraine ist absolut berechtigt. Es ist die Frage, ob der Westen bereit ist, diesen Forderungen entsprechend auch nachzugeben und zusätzliche Systeme zu senden.
Ja, in eine ähnliche Richtung fragt uns R. Milke, haben die Russen mit ihren Gleitbomben nicht ein leider leichtes Spiel, wieder einmal alles in Schutt und Asche zu legen?
Genau, der Fragesteller ist hier völlig am Punkt. Wir sehen das nicht nur in der Situation in Kursk, wir sehen das nicht nur bei Kharkiv oder jetzt auch im Donbass. Die Russen haben ihre Taktik geändert. Wir dürfen uns hier nicht täuschen lassen von den Momenten der Informationskriegsführung. Die Russen gehen also mittlerweile so vor, dass sie zuerst also massiv mit Feuerunterstützung versuchen, den anzugreifenden Raum zu bewirken. Wir sehen also hier ganz gezielt den Einsatz von Artillerie, Raketenwerfern, diesen genannten Gleitbomben, aber jetzt auch zunehmend mehr Iskander-Raketen. Das sind ballistische Raketen, die auf jetzt unterster taktischer Ebene eingesetzt werden. Und erst nachdem die ukrainischen Stellungen hier entsprechend abgenützt sind, kommt es zum Angriff der russischen Kräfte. Nicht in einem Massenangriff, sondern mit kleinen Sturmtrupps, zum Teil unterstützt mit Motorrädern und Ähnlichem, die sehr beweglich und flink sind. Und so gelingt es den Russen einfach Kilometer für Kilometer trotz Verluste vorzustoßen. Aber die Ukraine bräuchte etwas, um diesen Abnutzungseffekt entgegenhalten zu können. Und dazu zählt zum Beispiel Fliegerabwehr, die man auch an der Front einsetzen müsste. Was man aber nicht kann, weil man in dem Dilemma ist, dass man die Fliegerabwehr zum Schutz der kritischen Infrastruktur der Städte in der Tiefe des Landes einsetzen muss. Also eine eigentlich untragbare Situation.
Mit Flieger meinen Sie die F-16 auch, nehme ich an. Die haben ja nun auch in Kursk eine große Rolle gespielt, beziehungsweise da haben wir auch davon gehört, dass es zum Verlust eines dieser Kampfjets kam. Da war nicht ganz klar, ob das eventuell sogar durch Friendly Fire ausgelöst gewesen sein könnte. Wie bewerten Sie die Rolle und den Einsatz der F-16 im Moment?
Ja, hier muss ich Sie leider korrigieren. Der Einsatz der F-16 im Raum Kursk ist so nicht bestätigt. Wir wissen, dass F-16 im Land sein sollen. Zumindest gab es Bilder, die gezeigt haben, dass sie zumindest kurz hier waren. Wir wissen, dass die Russen versuchen, die F-16 tatsächlich zu zerstören, indem sie vor allem die Flugplätze permanent überwachen. Und es kann also durchaus sein, dass dieser eine Verlust inklusive Pilot nicht ein technisches Gebrechen war, nicht der Abschuss durch eine eigene Patriot-Batterie, sondern möglicherweise auch der Einsatz eines russischen Marschflugkörpers. Die F-16 sind aber genau jene Kampfflugzeuge, die jetzt zum Beispiel einen Schutzschirm über die Kursker Offensive legen müssten, damit es eben nicht den russischen Kampfflugzeugen gelingt, mit ihren Gleitbomben die ukrainischen Kräfte faktisch auf dem Kursker Territorium abzunützen. Und hier warten natürlich alle gespannt, ob es zu diesem Einsatz kommt. Aber natürlich, dieser erste Verlust war ein Rückschlag und die Ukraine versucht natürlich alles, um vor allem im Informationsraum diese Rückschläge so gering wie möglich zu halten. Aber selbst wenn Sie jetzt betrachten die Minister-Rochaden, so sind das natürlich feine Signale, an denen man erkennen kann, dass die Ukraine versucht, nicht nur einen frischen Wind hineinzubringen, sondern also auch versucht tatsächlich durch neues Personal neue Energie hereinzubringen. Und man sagt ja, dass also die Ablöse von Außenminister Kuleba möglicherweise auch deswegen passiert ist, weil es ihm nicht gelungen ist, noch mehr an Ressourcen, Fliegerabwehr und Ähnlichem für die Ukraine zu generieren. Das, was der Präsident sich eigentlich erwartet hat.
Gucken wir nochmal gerade auf die andere Seite, die russische. Heute hat Putin nochmal betont, er wäre zu Verhandlungen bereit. Allerdings hat er dafür auch klare Bedingungen genannt. Nämlich Grundlage müsste sein, sozusagen das Verhandlungsergebnis vom Frühjahr 2022 in Istanbul. Damals haben darin allerdings schon relativ viele Beobachter eine Quasi-Kapitulation der Ukraine erkannt. Was glauben Sie, wie ernst zu nehmen ist Putins Rede davon heute, beziehungsweise warum kommt diese Erinnerung von ihm nochmal heute?
Nun, daran können Sie erkennen, dass die Russen faktisch davon überzeugt sind, dass sich das Kriegsglück auf ihre Seite gewendet hat. Russland tritt quasi in seinen Kommunikationsmedien, die es hat gegenüber der Bevölkerung, der Präsident selber auch, wenn er quasi Richtung Westen kommuniziert, mit hohem Selbstvertrauen auf. Darum legt Putin hier auch quasi den Finger in die Wunde und lässt uns quasi hören, dass wir verstehen, dass er bereit ist zu verhandeln, aber eben zu seinen Bedingungen. Und das ist das Entscheidende, denn das würde bedeuten, dass faktisch die Ukraine in einen Diktatwaffenstillstand, in einen Diktatfrieden gezwungen wird. Und wie wir ja hören im Westen, ist es ja so, dass es ja durchaus Stimmen auch gibt, die sich dann ja auch in wählbaren Parteien finden, die also das auch unterstützen im Wesentlichen. Und das ist jenes Zeichen, das uns am meisten Sorge machen sollte, weil wir hier erkennen, dass das, was wir eigentlich uns vorgenommen haben, also was sich der Westen vorgenommen hat, nämlich die Russen in die Knie zu zwingen durch zum Beispiel Sanktionspakete, durch Waffenlieferungen und so weiter, offensichtlich nicht gegriffen hat. Denn die Russen sind nach wie vor auf dem Vormarsch. Sie haben nach wie vor das Momentum. Sie sind mit hohem Selbstvertrauen ausgestattet. Der Präsident sitzt im Sessel und lässt uns quasi wissen, wie er sich den Kriegsverlauf vorstellt. Und wir sehen also ratlos einerseits Richtung Amerika, Frage, wer wird die Wahl gewinnen, beziehungsweise in unserer eigenen Region durch die Reihen und wissen also nicht, welche Strategie wir hier weiterverfolgen sollen.
Ja, damit wäre quasi auch schon die Frage von Stefan Neusner beantwortet. Er fragt nämlich, wann wäre Russland an einer diplomatischen Lösung interessiert? Läuft es darauf nicht über kurz oder lang hinaus? Aber wir haben es gerade schon eigentlich erörtert. Im Moment offenbar könnte sich Russland diese Lösung vorstellen, aber wie gesagt, zu den eigenen Konditionen und Sie werten es ja auch als bedenkliches Zeichen, dass man das jetzt eben aus russischer oder von russischer Seite so wieder vorbringt. Wann macht der Westen endlich mal ernst oder eigentlich mal ernst, fragt uns Thomas Gralitz. Vielleicht nehmen wir das als abschließende Frage mit auf. Ich würde es noch etwas weiten. Wie ist Ihre derzeitige Bewertung der Lage jetzt insgesamt? Worauf wird es in nächster Zeit für die Ukraine besonders ankommen, gerade jetzt eben auch vor dem Hintergrund dieser gestiegenen Luftangriffe? Wann macht der Westen ernst und was braucht die Ukraine?
Nun fassen wir kurz zusammen. Wir haben also jetzt über 900 Tage Krieg, 925 Tage, um genau zu sein. Der Krieg hat verschiedene Phasen durchlaufen. Wenn Sie das mit einem Boxkampf vergleichen, so haben Sie gesehen, dass beide Seiten quasi faktisch Siege eingefahren haben, aber keiner Seite ist es gelungen, tatsächlich ein K.O. zu erzielen. Wir sehen, dass im Moment die Russen quasi im Vormarsch sind, trotz der Initiative, die die Ukraine versucht, in verschiedenen Räumen anzuwenden. Aber es reicht nicht, um die Russen tatsächlich in Schwanken zu bringen. Es gibt verschiedene Elemente, die entscheidend sind, und zwar im Sinne von, dass sie erhalten werden müssen, wenn die Ukraine faktisch es bestimmen möchte, wie sie diesen Krieg weiterführen kann. Und das ist eben vor allem diese strategische Ebene. Das heißt, was die Ukraine braucht, ist die Möglichkeit, die Tiefe ihres Landes, die Tiefe ihres Raums, die kritische Infrastruktur, das, was man braucht, um die Bevölkerung zu versorgen, das, was man braucht, um quasi weiter Rüstungsgüter zu erzeugen, das muss sie quasi faktisch am Leben erhalten. Wenn ihr das genommen wird, dann ist das, was an der Front passiert ist, mit einem Moment zerschlagen, egal ob die Ukraine dann quasi in Kurs stehen oder nicht im Wesentlichen. Und hier ist es so, dass der Westen aus meiner Sicht noch nicht verstanden hat, den Ernst der Lage. Man glaubt, dass es mit den Waffenlieferungen genug getan ist. Man hat das Gefühl, auch durch das, was oft im Informationsraum vermittelt wird, naja, das wird schon gut gehen, um das auf Österreichisch zu sagen, aber es ist zu wenig. Wir haben hier einen Abnutzungskrieg und ein Krieg bedeutet der massive Einsatz von Ressourcen. Alle blicken dann bei dieser Frage über den Atlantik in Richtung USA. Aber hier sind die Signale eindeutig. Man ist bereit zu liefern, aber eben nur in einem gewissen Umfang. Und den entscheidenden Unterschied müssten dann unter Umständen die Europäer machen. Die Frage ist, sind sie dazu bereit? Und wie wir erkennen können an den Urnengängen, ist es so, dass es immer mehr der Trend entsteht, dass es Parteien faktisch übernehmen, die sagen, naja, eigentlich wäre es vielleicht ganz gut, einen Deal zu machen mit den Russen, damit uns dieser Krieg vielleicht nicht selbst beeinflusst, denken wir an die eigene Wirtschaft und so weiter und so fort. Und das ist das Dilemma, denn man muss verstehen, dass Russland genau auf diese Karte setzt und auch versucht, diese Grundstimmung noch weiter in ihrem Sinne zu beeinflussen.
Soweit die Analyse von Militärexperte Oberst Markus Reisner. Russland sei weiter auf dem Vormarsch, daran ändere auch die ukrainische Offensive in Kursk nichts. Nach über 900 Tagen Krieg seien beide Armeen immer stärker abgenutzt und die Unterstützung aus dem Westen reiche für die Ukraine weiter nicht aus. Einmal pro Woche reden wir in unserem Ukraine-Update mit Experten über die Entwicklungen und Hintergründe und analysieren mit detaillierten Karten die Lage an der Front. Schaut mal rein auf YouTube oder der ZDF-Heute-App und stellt eure Fragen. Vielen Dank fürs Reinhören und bis zum nächsten Mal.